Okay, jetzt haben wir hoffentlich alle in den neuen Raum mit überführt. Ich habe den alten auch noch offen gelassen. Jetzt können wir starten. Vielen Dank für die Geduld auf allen Seiten. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Teaching Beyond Cis and Heteronormativity, TIN-Perspektiven in und auf Lehramt, Praxis und Pädagogik. Ich mache am Anfang ein paar technische Hinweise kurz. Also es wird auf Big Blue Button übertragen und nach einer kurzen Abstimmung hier auf dem Podium spontan wird es jetzt auch aufgezeichnet mit der Idee, dass es wenig zu dem Thema gibt und wir das dann am Ende noch zur Verfügung stellen können. Wichtig für alle Teilnehmenden, es wird nur Audio aufgezeichnet, das heißt, also Video auch, aber nicht der Chat und auch nicht die Leute im Raum. Und bei der Diskussion würde ich das dann auch einfach ausmachen. Sozusagen, das betrifft jetzt dann nur die Podiums. Noch wichtig ist, alle, die online teilnehmen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr könnt nachher Fragen im Chat stellen, eines äußern. Via Mikro ist nicht möglich, aber das kriegen wir dann gut hin. Also Fragen können in den Chat gestellt werden, auch schon während der Veranstaltung. Genau, und noch wichtig für alle im Raum, wir haben hier ein Mikro liegen, das verstärkt uns aber nicht, was heute für mich ein bisschen schlecht ist, weil man vielleicht hört, dass meine Stimme von der Erkältung noch etwas angeschlagen ist. Und auch später gibt es ein Raummikro, das nicht verstärkt, sondern einfach nur online überträgt. Das ist ein bisschen komisch, man spricht ins Mikro, aber nur, dass ihr das schon vorher wisst. Genau, noch kurz zur Veranstaltung. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Cornelia-Goethe-Zentrum und dem Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung der Universität Marburg. Namentlich Cornelia Goethe-Zentrum, die Kollegin Maite Zimmermann und Bettina Kleiner, die beide heute aus gesundheitlichen Gründen leider nicht da sein können. Ich habe es gerade noch geschafft, wieder einigermaßen gesund zu werden. Mein Name ist Inga Nüthen und ich bin die wissenschaftliche Referentin hier vom Zentrum für Gender Studies und feministische Zukunftsforschung. Das ist ein Teil einer kleinen Reihe, die wir mit dem Cornelia Goethe-Zentrum im letzten Herbst begonnen haben. Das ist jetzt die dritte Veranstaltung. Die zielen alle darauf ab, TIN-Perspektiven in Wissenschaft, Forschung, heute halt auch in der Lehramtspraxis und Pädagogik Raum zu geben. Wenn Sie Anregungen haben zu der Reihe, wir wollen noch eine Folgeveranstaltung machen, gerne im Nachgang auf mich zukommen. Kritik und Vorschläge sind herzlich willkommen. Vorab will ich noch eine Kleinigkeit sagen, bevor wir dann endlich starten. Und zwar, wir finden es nicht nur heute wichtig, die sprachliche Repräsentation von verschiedenen Geschlechtern auch im Finanzieren abzubilden. Das ist für uns ein Aspekt von Teilhabe. Deshalb bitten wir darum, dass die Pronomen verwendet werden, mit denen sich die Personen angesprochen fühlen, beziehungsweise die Personen für sich die richtigen Pronomen finden. Ich zum Beispiel verwende für mich Sie und Ihr als Pronomen. Und es ist ja nicht immer klar, was für ein Pronomen eine Person hat. Man kann nachfragen oder auch einfach Personen ohne die Nennung eines Pronomens adressieren. Zum Beispiel, indem man den Namen wiederholt oder sowas sagt wie, was du gerade gesagt hast, was Sie gerade gesagt haben. Das ist ja auch ein lehrfreundlicher Raum. Wenn da mal Ausrutscher passieren, dann versuchen wir einfach, uns darauf aufmerksam zu machen. Wir wollten das nur am Anfang nochmal sagen. So. Jetzt komme ich zu der Vorstellung unserer Teilnehmenden. Es gibt nur eine ganz kurze Vorstellung von meiner Seite. Dann, auch damit meine Stimme vielleicht geschont wird, wird die erste Fragerunde die Möglichkeit geben, die Perspektiven, die Arbeit der Podiumsteilnehmenden nochmal genauer vorzustellen. Also, ich fange an mit Amari Shakur hier in der Mitte der Podiumsteilnehmenden. Hallo, Amari verwendet alle Pronomen und Amari Shakur ist Lehrkraft im Vorbereitungsdienst in Marburg für Deutsch und Ethik. Zuvor warst du in der Jugendarbeit tätig und hast auch deine Abschlussarbeit zu Geschlechtervielfalt in der Schule geschrieben und zu Klassismus, Inklusion und Vielfalt publiziert. Du bist Mitglied der AG Diversity in der Schule, in der du tätig bist. Das kurz zu Amari. Herzlich willkommen. Toll, dass du da bist. Zur Linken, von mir aus jetzt gesehen, sitzt Kim Siegmann. Kim benutzt die Pronomen Sie und Ihr. Kim ist Rektorin, also Ausbildungsleiterin und stellvertretende Seminarleiterin am Studienseminar GHRF Marburg. Sie ist Mitglied der Gruppe GEW Queer und interessiert sich, das haben wir im Vorgespräch nochmal so abgeklopft, für die konzeptionelle Ebene des Einbezugs des Themenspektrums von TIN-Perspektiven in Lehrkräfteausbildung. Das heißt sowas wie Materialien, Sprachgebrauch im Unterricht etc. Und da werden wir noch mehr zu hören. Und eine Sache möchte ich auch noch wirklich hervorheben. Kim hat heute Geburtstag und ist trotzdem hier. Ich fühle mich sehr geehrt. Herzlichen Dank, dass du an deinem Geburtstag hier mit uns diskutierst. Und dann, last but not least, Tamas Schulz-Fütti. Du verwendest die Pronomen er und ihm. Tamas ist Juniorprofessor für Bildung und Diversität am Institut für Erziehungswissenschaften, Abteilung Schulpädagogik der Europa-Universität Flensburg. In Seminaren war, ich weiß nicht, ob da heute gerade Leute anwesend sind, einzelne, kennen vielleicht die Texte von Tamas zu einem transsensiblen Gewaltverständnis, die auf der sehr lesenswerten Doktorarbeit basieren. Und Tamas haben wir aber heute hier eingeladen, als Teil der Nachwuchsforschungsgruppe Gender in der Schule 3.0, Herausforderungen und Handlungsbedarf im Bereich Lehrkräftebildung zur Anerkennung von geschlechtlicher Vielfalt unter besonderer Berücksichtigung des Personenstands divers. Dazu gibt es gleich noch mehr. Herzlich willkommen auch, dass du so weit bist in das kleine, von der Deutschen Bahn schlecht angebundene Marburg. Herzlich willkommen. Genau, wir wollen heute gemeinsam über TIN-Perspektiven in und auf Lehramtspraxis und Pädagogik diskutieren und auch ein bisschen darüber, was Teaching Beyond Cis und Heteronormativity bedeuten kann. Vorab, wenn es Verständnisfragen gibt zu Begriffen, dann gerne einfach direkt sich zu Wort melden, aufzeigen. Ich versuche das im Blick zu haben oder man mache mich darauf aufmerksam. Für Diskussionsfragen ist am Ende dann noch Zeit eingeplant. Damit wir hier das nicht sonst so, das direkt ausufert. Ich habe 5 Fragen vorbereitet. Und jetzt starten wir mal. Anderer Zettel, ja. Also die erste Frage, und ich würde Amari bitten zu starten. Was ist deine spezifische Erfahrung mit der Perspektive von trans-, inter- und non-binären Personen in der Lehramtspraxis beziehungsweise der pädagogischen Praxis und was beschäftigt dich in diesem Zusammenhang besonders? Und die Frage geht danach auch an die anderen beiden Podiumsteilnehmer.
Also erstmal bin ich froh, hier sein zu können. Die erste Frage hat mich somit am meisten beschäftigt, muss ich sagen, weil ich mir dachte, okay, Perspektiven. Perspektiven geben Ausblick, Perspektiven sind in erster Linie erstmal auch vorhanden oder sollten vorhanden sein. Und ich habe vor allem in meiner Ausbildungszeit gemerkt, für mich gab es da ganz wenig Perspektiven oder ich habe so gut wie keine wahrgenommen, habe sehr danach suchen müssen, habe mir selbst welche schaffen müssen. Das hat mich zu Beginn sehr verunsichert. Ich habe es aber oft als, Heteronormativität ist normal, da gehe ich jetzt einfach mit, wahrgenommen. Und das hat sich auch sehr lange so weitergeführt, sage ich jetzt mal. Deswegen komme ich nicht direkt auf meine Lehramtspraxis zu sprechen, sondern würde ein kleines Resümee noch zu meinem Studium von mir geben, das ich auch hier in Marburg hatte. Ich habe auch erst relativ spät die Gender Studies in Marburg kennengelernt und war sehr begeistert und war dann ganz froh, dass es das gibt und dachte, wow, das ist doch jetzt bestimmt so, dass unser Lehrstuhl, unser Studium da jetzt in irgendeiner Art und Weise Kooperationen starten. Da werden wir jetzt bestimmt mehr von hören und ich war doch sehr enttäuscht und traurig darüber, dass ich da sehr wenig von gehört habe und dass es sehr, sehr auf Eigeninitiative immer wieder beruht hat, wenn sowohl ProfessorInnen, irgendwann Lehrende auf diese Perspektive, und ich sage jetzt nicht TIN-Perspektive, sehr bewusst nicht TIN-Perspektive, sondern eine queere Perspektive, eine diverse Perspektive, weil von TIN-Perspektiven kann zumindest jetzt aus meiner Betrachtung keine Rede sein. Es war, wenn überhaupt, so ein Umbrella-Term. Wir reden über LGBTIQ+, wir reden über queer, wir reden über schwul und lesbisch sein. Das war schon dann so die über Gender. Und das war dann schon so das, was am nächsten rankam, was mir begegnet ist. Und ich habe dann ein Gender-Seminar besucht von einer Professorin hier an der Uni und dachte, da bin ich gut aufgehoben. Und war dann doch sehr erstaunt, dass es dort nicht gegendert wurde. Und also okay, vielleicht habe ich irgendwie den Titel fehlinterpretiert, aus meiner Lebenserfahrung heraus, fehlinterpretiert meiner Sozialisation, da es tatsächlich einfach nicht um queere Menschen ging oder nicht um Geschlechtervielfalt, sondern es ging um Sexismus. Es ging um Männer und Frauen und wie Männer und Frauen in Lehramtspraxis repräsentiert sind und dass das allein schon problematisch ist, was ich durchaus sehe, aber von Geschlechtervielfalt Vielfalt war an der Stelle leider keine Rede. Und ich habe versucht, immer wieder ein bisschen die Perspektive reinzubringen. Das ist auch bis heute an vielen Stellen in meiner Praxis immer wieder mein Auftrag, ob ich ihn möchte oder nicht, da meine Repräsentation, meine Art von Kommunikation, meine Art von Pädagogik und Lehren, dafür sorgt, dass ich doch sehr oft mit meinen KollegInnen oder mit meinen Mitlifts, also mit LehrämtlerInnen, ins Gespräch kommen muss über manche Themen, über manche Begriffe, über manche Aussagen, einfach weil ich die nicht so stehen lassen kann und komme dann sehr oft in die Situation, kostenlose Bildungsarbeit zu leisten und das mit zum Teil doch einfach Halbwissen. Ich bin keine Professorin, ich habe in dem Bereich nicht studiert. Ich habe alles, was ich da bis heute mache, mir mehr oder weniger selbst beigebracht und bin da durch meine Peers, durch meine Kontakte, durch meine Interessen und Eigeninitiativen in Fortbildungen mittlerweile auf dem Stand, dass ich sage, okay, ich traue mir zu, in Gespräche zu gehen. Ich traue mir aber nicht zu, andere zu lehren oder zumindest, ein bisschen witzig, weil ich Lehrerin bin, aber noch nicht zumindest professionell in diesem Bereich in der politischen Bildung tätig zu sein. Und trotzdem werde ich irgendwie immer wieder so ein bisschen da gefordert. Und nachdem mein Studium dann abgeschlossen war und ich meine Arbeit über Geschlechtervielfalt geschrieben hatte und sehr wenig Lektüre dazu gefunden hatte, was auch das Problem war, also ich habe viel Literatur zu LGBTIQ+ an sich gefunden und zu Frauenbewegungen und zu Perspektiven von einzelnen Individuen aus der queeren Community, die dann immer wieder Erfahrungsberichte oder Ähnliches geschrieben haben. Aber mir fehlte doch so eine Orientierung in meiner Arbeit. Und da habe ich dann vom Waldschlösschen Schule lehrt, lernt Vielfalt. Das kennen wahrscheinlich einige oder manche werden es kennen. Und ich war unglaublich froh, dieses Werk gefunden zu haben, weil ich dort ein ganzes Buch hatte, was ich tatsächlich mit LSBTIQ+ Perspektiven in und um Schule befasst. Und ich hatte plötzlich Literatur, ich hatte Statistiken, auch wenn es nur kleine waren, weil es auch immer wieder nur kleinere Forschungszweige waren, die dort aufgegriffen wurden. Und war dann aber trotzdem sehr, sehr froh, dass ich das gefunden hatte. Und diese Bücher stehen auch heute in unserem Lehrkräftezimmer, die habe ich mitgebracht, die habe ich nochmal extra bestellt. Die stehen da jetzt und versuchen, durchgeblättert zu werden. Ist jetzt noch recht erfolglos, leider, außer von mir. Trotzdem empfehle ich sie sehr oft und würde ich auch jedem Menschen im Lehramt sehr ans Herz legen, da mal durchzublättern, weil man sich dann doch nicht mehr ganz so allein fühlt manchmal mit manchen Themen, weil oft gerade Ausbildung meine Ansprechpersonen einfach gar nicht mir weiterhelfen können. Die können mir gar nicht sagen, wie gehe ich denn damit um oder wo kriege ich denn jetzt Material oder wo kriege ich denn jetzt Hilfe zu dieser Frage, weil sie selbst mit diesen Fragen überfordert sind. Und das ist eigentlich etwas, was ich in der Praxis sehr, sehr häufig feststelle. Überforderung. Ich will es nicht Ignoranz nennen, aber man fühlt sich oft unsichtbar. Und ich denke, das fühlen sich sehr, sehr viele Menschen. Repräsentation, sehr schwierig. Perspektiven, eben aufgrund, denke ich, oft von Unsicherheit und Unwissen, auch oft einfach gar nicht vorhanden. Nach meinem Studium bin ich dann in die Jugendarbeit gegangen hier in Marburg, oben am Richtsberg, und habe dort 2 Jahre lang in der Jugendhilfe gearbeitet und war nicht geoutet und habe das auch gar nicht zu meinem Thema gemacht, aus Angst. Ich wollte das nicht zu meinem Thema machen, da ich doch gefürchtet habe, dass mir da relativ viel Gewalt entgegenkommen könnte, wenn ich mich, sei es, dass ich mich oute oder dass ich für dieses Thema allein schon einstehe. Nach 2 Jahren bin ich dann erst zu meiner Chefin gegangen und habe gefragt, wie ist das denn so, wenn ich das denn jetzt sagen würde, müsste ich Angst um eine Kündigung haben? Oder wie steht denn die Einrichtung dann hinter mir? Kann ich darauf vertrauen, dass mir ein gewisser Rahmen geboten wird? Und zum Glück hatte ich zu der Zeit eine Chefin, die da sehr gut drauf reagiert hat und gesagt hat, Mensch, mach das und sollte da was kommen, stehen wir hinter dir. Und das habe ich dann auch gemacht, im Kleinen, immer mal wieder, mit Grundschulkindern war das. Und es war für uns alle, glaube ich, ein starker Prozess. Also von, es ist alles wie immer zu, wir hatten seit fast 5 Jahren eine ganz feste Bindung, diese Kinder und ich. Und plötzlich haben sie gesagt, ich komme in die Hölle. Und plötzlich haben sie gesagt, du bist krank. Und mein Vater hat gesagt, dass, meine Mutter hat gesagt, dass das nicht gesund ist, dass das nicht okay ist. Und da habe ich gemerkt, da sind Differenzen ganz groß aufgekommen, als es dann hieß, dass ich eine Partnerin habe, dass ich eben dann sogar später auch noch mich als nicht-binär geoutet habe. Da gab es dann doch sehr viel Verwirrung, aber ganz oft in Kopplung zu meinen Eltern und zu Hause. Und ich, irgendwie kriege ich das zusammen, weil eigentlich mag ich dich, aber mir wird gesagt, ich darf das jetzt gar nicht mehr. Ich darf dich gar nicht mehr mögen und ich darf das auch gar nicht gut finden, wie du bist. Und zum Glück war ich aber fast 7 Jahre da oben und die Kinder, die am Anfang noch gesagt haben, dass ich in die Hölle komme, die haben dann so nach 3 Jahren mich in Schutz genommen, wenn die neuen Kinder gesagt haben, dass ich in die Hölle komme. Und haben dann irgendwann mit, nein, das ist total normal und das ist jetzt halt Amari und Amari hat halt irgendwie eine Partnerin und irgendwie noch Katzen und irgendwann heiraten die vielleicht, da bist du alles ganz normal. Und das war total schön. Also ich hatte das Glück, so lange in einer Einrichtung sein zu dürfen, diesen Prozess mit begleiten zu dürfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann ging es in die Schule. Und ich glaube, darüber werden wir aber heute ja noch ganz viel reden, über Schule, wie schwierig das da ist und aber auch, wie gut es da sein kann.
Ja. Danke. Dann gebe ich an Kim weiter.
Okay, also ich versuche es jetzt mal aus meiner Perspektive zu sagen, also was ich wahrnehme. Also ich glaube, ich kann eigentlich nur aus einer beobachtenden Perspektive sprechen, also was ich in meiner Institution wahrnehme oder auch eben nicht wahrnehme und was ich auch eben in den Schulen, die ich besuche, also diese Abkürzung GHRF bedeutet Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen, also wir bilden nicht die ReferendarInnen aus, die aus der Uni Marburg kommen, die studieren ja in der Regel das gymnasiale Lehramt, sondern eben meistens kommen unsere Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst aus der Uni Gießen, manchmal aus Kassel, hin und wieder mal aus Frankfurt. Und was das Thema, also mein Herz- und Magenthema seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit meinem Studium, ist vor allem die Inklusion in vielerlei Hinsicht mit dem Thema, ich sage jetzt mal, worüber wir heute sprechen, TIN-Perspektiven, habe ich mich so intensiv noch nicht lange beschäftigt. Ich nehme wahr, dass es immer noch ein sehr, sehr großes Randthema ist und auch ein sehr, wie soll ich es denn sagen, also ein sehr kontroverses Thema an vielen Stellen und dass es so viele verschiedene Perspektiven und Ebenen gibt und das macht das Ganze sehr komplex, finde ich. Ja? Also es ist so ein bisschen die Frage, welche Personengruppe habe ich eigentlich im Blick und im Fokus? Zum einen habe ich natürlich die SchülerInnen. Die sind erstmal, denke ich, die wichtigste Personengruppe aus der Perspektive von Lehrkräften und von Lehrkräfteausbildung. Weil für die sind wir ja dann am Ende auch da eigentlich. Aber wir haben ja noch eine ganze Menge andere Personengruppen, nämlich wir haben die Eltern, wir haben sehr unterschiedliche Perspektiven bei den Eltern und unterschiedliche Einflussmöglichkeiten durch Eltern, je nachdem, an was für einer Schulform ich so unterwegs bin, ob das sehr nahe, bildungsnahe Elternhäuser sind oder eben nicht. Dann haben wir das ganze pädagogische Personal in den Schulen, also inklusive der Lehrkräfte, die ja durchaus auch teilweise natürlich betroffen sind von dieser Frage, aber sich ja auch der Frage stellen müssen, oute ich mich in der Schule oder nicht. Auch wenn ich jetzt vielleicht das in meiner Institution im kleinen Rahmen mache, wenn ich jetzt wieder woanders hingehe, wenn ich mich irgendwo bewerbe zum Beispiel, wie mache ich das dann? Also wie gehe ich dann damit um? Mittlerweile kann man sich ja auch überall online bewerben und es ist noch nicht durchgängig so, dass man dann auch 3 Möglichkeiten hat, etwas anzukreuzen, also bei diesen ganzen Online-Formularen. Damit fängt es dann halt auch schon an, ne? Oder wie wir es heute hatten, ja auch mit den Toiletten. Dann haben wir natürlich natürlich die Schulleitung und das finde ich, die haben eine ganz wichtige Funktion am Ende. Also wenn es dann darum geht, wie ist eine Schule eigentlich aufgestellt an der Stelle? Also wenn es zum Beispiel so eine AG gibt, wie du sie jetzt hast, wie steht die Schulleitung dahinter, vor allem auch, wenn es Kontroversen gibt, ja, oder wenn es Schwierigkeiten gibt? Und wer ist eigentlich verantwortlich dafür, auch Stellung zu beziehen? Dann haben wir natürlich jetzt im Studienseminar auch die Ebene Ausbildende und ReferendarInnen. Das hat ja auch, gibt ja auch ein Machtgefälle. Und eben an der Stelle auch die Schwierigkeit, wie kommunizieren wir eigentlich miteinander? Und mit, du hast es eben schon angedeutet, in manchen Seminaren ist es hier und da mal Thema, in anderen Seminaren nicht. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, es ist sehr dem Zufall überlassen. Also es ist schon so, dass geschlechtliche und sexuelle Vielfalt mit als ein von ganz, ganz vielen Themen in den Curricula steht. Ich habe jetzt bei euch nachgefragt tatsächlich. Da wird es im Moment abgebildet durch, glaube ich, eine Stunde in der Einführungszeit. So ähnlich war es bei uns auch sehr lange. Wir haben uns dann immer gerne Menschen geholt, eben aus der EEW in der Regel, die das dann machen. Die machten das auch wirklich sehr, sehr gut. Die haben auch mal einen Tag eine Fortbildung gemacht mit allen Ausbildenden bei uns. Und seit kurzer Zeit haben wir eben einen Kollegen, also einen cis-männlichen, heterosexuellen Kollegen, auf die Fahne geschrieben hat, als Ally, dieses Thema in einem Modul sozusagen als Schwerpunktthema wählbar zu machen, was ich super finde. Und es ist aber auch da, wenn der das dann nicht mehr macht, dann wäre es halt schön, es macht jemand anders, aber es ist nicht vorgeschrieben. Und es ist auch nicht so, dass alle das das durchlaufen, sondern es ist so, dass es Leute wählen, so ähnlich wie jetzt hier auch. Also wer kommt, wer da Interesse dran hat, die kommen dann eben. Und insofern ist es sehr so ein bisschen dem Zufall überlassen. Und das ist natürlich problematisch. Da ist auch die Frage der Sprache natürlich. Es gibt ja keine Vorgabe. Offiziell, also unsere übergeordnete Behörde ist die Lehrkräfteakademie. Das ist sozusagen, wir sind ja die zweite Ausbildungsphase für LehrerInnen und Dritte auch. Und ja, also da gibt es zumindest, was das Amtsdeutsch angeht, eigentlich die Vorgabe, binär zu gendern. Also die Vorgabe, nicht die Bitte, sage ich jetzt mal, weil sie dürfen uns ja eigentlich keine Vorgabe machen. Aber es gibt auch wenig Widerstand dagegen, muss man einfach sagen. Es gibt ein paar Menschen, die machen es dann trotzdem. So. Das heißt also auch, wenn wir da mit unseren ReferendarInnen drüber sprechen, wie gehen wir mit Sprache um, ist das natürlich auch sehr abhängig von der Person, die sie ausbildet, die ihnen dann die Note gibt. Die machen es, und wenn ich da sitze, machen sie es vielleicht. Und wenn Kollege XY oder Kollegin XY da sitzt, machen sie es unter Umständen nicht, weil die vielleicht durch die Blume kommuniziert, die eigentlich nicht nötig findet. So. Oder es gibt dann auch Kommentare, also solche Situationen haben wir auch. Da sind Lehrkräfte in Vorbereitung bei uns immer die Abkürzung LIV, ja, ich sage es mal so, LIV sehr gendersensibel in ihrer Sprache oder auch in ihren Unterrichtsinhalten und auch in den Abbildungen und in den Dingen. Also sie bemühen sich wirklich sehr darum, da sehr sensibel zu sein und auch Repräsentationen zu ermöglichen. Und dann gibt es irgendwelche, ich sage es jetzt mal so, dumme Sprüche von manchen Schulleitungen. Das sind auch nicht immer nur männliche, also das muss man auch so sagen. Aber ob das denn jetzt alles so nötig ist. Ja, und dann ist immer die Frage, wann und wie und wer bezieht dann wirklich Stellung und sagt oder gibt dann ja wirklich einen Kommentar dazu. Das finde ich problematisch. Das heißt, es gibt so eine institutionelle Ebene und systemische Ebene und dann eben diese ganzen Personengruppen, die da eine Rolle spielen, sowohl in den, es steckt ja schon eine andere Frage irgendwo drin, in den Widerständen, die es gibt und dann aber auch in der Unterstützung. Und ich glaube, also auf den politischen, institutionellen Ebenen gibt es auch einfach extrem viel Widersprüchlichkeiten. Es gibt eine ganz klare Tendenz dahin, sage ich mal eben, binär zu gendern. Und es hat gerade jetzt kurz vor den Wahlen eine sehr politische Konnotation, das Thema nicht so in den Mittelpunkt zu rücken. Dann gibt es aber auch eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die sich äußern, und andere Gremien, die durchaus auch eine politische Macht haben. Also eigentlich ist es ganz schwer, sich was zu finden, woran orientiert man sich. So. Vielleicht erstmal so viel dazu.
Ja, vielen Dank. Damals.
Ja, also ich möchte euch, also dem Zentrum für Gender Studies von Marburg und auch nochmal dem CGC in Frankfurt danken, weil ich aus einer Forschungs- und auch Praxisperspektive sagen muss, dass es extrem wenig zu diesem Thema gibt. Und deshalb freue ich mich, dass Sie, ihr alle und wir heute so ein bisschen zusammen diskutieren können. Ich würde an einigen Punkten einfach ansetzen, weil also das Thema TIN-Perspektiven, also trans-inter-nicht-binär, also ich würde jetzt so unterschiedliche Sachen einbringen. Zum einen aus einer, also eine Problematisierung aus einer Forschungsperspektive, weil wir in diesem Projekt, ich mache jetzt den Kurztitel, weil das leichter zu merken ist, Gender 3.0, Geschlechterdiversität in der Schule, den Luxus haben, intensiv empirisch mit diesem Thema und theoretisch auseinanderzusetzen, also das heißt zu gucken, in Deutschland, international, was sagt die Forschungsliteratur, was sagen aktuell SchülerInnen, die sich in diesem beraten, was sagen Lehrkräfte, wie sieht die Fortbildung aus, und ich unterrichte dezidiert seit vielen Jahren zu diesem Thema und habe jetzt dieses Semester auch so ein Pilotseminar durchgeführt, das wird evaluiert und dann nachjustiert und dann nochmal durchgeführt, um zu diesem Thema, also Geschlechtervielfalt im Kontext Schule, so ja etwas zu erstellen, was es in Deutschland bis jetzt nicht gibt. Also wir haben so ganz viel Spannungsverhältnis, wir haben den Personenstand divers, wir haben eine rechtliche Anerkennung von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, das ist auch in allen Bundesländern, gibt es so ein Rahmencurricula oder Bildungslinien, die sind sehr unterschiedlich umgesetzt oder nicht umgesetzt. Also Umsetzung ist immer noch eine ganz andere Sache, aber es ist auch, Bildung ist Ländersache, ist auch ein sehr großes Problem in dem Fall, weil jedes Bundesland das sehr unterschiedlich handhabt. Und ich möchte aber jetzt nochmal sozusagen mit einer Problematisierung anfangen, weil davor hieß es immer sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Meistens ging es, wenn, dann um sexuelle Vielfalt und dann kam vielleicht noch kurz was zu trans. Also das Thema war eigentlich sexuelle Vielfalt, ist auch nach wie vor total wichtig. Und das ist eben auch das Problem mit diesen Akronymen wie LSBTIA plus Klima. Also dass wir viel, und das hast du ja jetzt gerade auch schon gesagt, also es wird viel zusammengepackt generell bei dem Thema Heterogenität. Und das kann ich auch aus dem aus der Lehramtsbildung jetzt aus einer Hochschule, und die spricht natürlich nicht für alle Hochschulen, aber es ist auch sehr personenabhängig, was zu diesem Thema, ob zu diesem Thema unterrichtet wird. Dann gibt es ein Seminar zur Heterogenität und dann kommt Rassismus vor, dann kommt das Thema Behinderung, Klassismus vor. Also es ist sozusagen das Thema Heterogenität und Inklusion ist generell meiner Ansicht nach viel zu wenig im Curricular, im Lehramtsstudium verankert, wenn wir uns die extrem heterogene Schülerinnenschaft angucken. So, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass auch der Begriff TIN nicht ganz unproblematisch ist, weil meistens, und das zeigt sowohl die Empirie als auch Theorie, geht es dann eben um Trans, wenn es darum geht. Also da hat der digitale Diskurs, also soziale Medien, auch Repräsentationen in Jugend, Netflix, Streaming-Diensten generell dazu beigetragen. Vielleicht gibt es noch ein bisschen was zu Nicht-Binarität. Und Intergeschlechtlichkeit geht meistens komplett unter. Und also wir müssten jetzt auch nochmal keine Kritik an die Veranstalten, aber doch irgendwie trotzdem auch weiterdenken, weil es geht nicht nur um Cis- und Heteronormativität, sondern auch das Thema Endonormativität, also davon auszugehen, dass es biologisch sozusagen eine Kohärenz bei allen Personen gibt von medizinisch konstruierten biologischen, körperlichen Geschlechtsmerkmalen. Also das möchte ich nochmal betonen, dass es wirklich auch darum geht, und ich würde jetzt auch die These vertreten in Erziehungswissenschaft und auch, das finde ich auch ganz gut deutlich gemacht, also dieses Heteronormativität ist normal, also die Schule ist ein ganz stark heteronormativer Ort, Also die Schule ist eine ganz zentrale Sozialisations- und Subjektivierungsinstanz. Also das heißt, es wird ganz viel Zeit da in diesem Kontext verbracht. Es ist kein freiwilliger Raum, es gibt eine Schulpflicht. Und es ist ein sehr normativer Raum. Also das heißt, Bildung ist auch immer Bildung von Subjekten. Also Subjekte werden durch Bildung auch hervorgebracht. Und wir haben ganz viele Normen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so deutlich sind, aber du hast es eben auch gesagt, sozusagen, es gibt bestimmte Normen, die sind eben normal, und das ist ganz zentral Zweigeschlechtlichkeit in der Schule. Und ich würde schon auf einer anderen Seite sagen, also ich unterrichte seit 2018 in Schleswig-Holstein an unterschiedlichen Universitäten im Bereich Lehramt Pädagogik zu diesem schon zunehmenden Bewusstseinswandel, dass die Studierenden einfach fast alle schon Kontakt mit, in Anführungszeichen, diesem Thema oder mit SchülerInnen haben. Also im Master sind ganz viele an der Uni Flensburg schon in der Assistenz, also sind Assistenzkräfte. Und dann kommt ist so immer so ein bisschen der Klassiker, wir haben dann dieses Transkind und dann gibt es Situationen, also es gibt meistens eine Problembeschreibung, weil das Thema taucht in der Regel immer nur mit so einem Problembias auf. Und dann so, was sollen wir jetzt machen? Ich würde sagen, vor einigen Jahren war noch der Tenor, also war es weniger präsent. Ich habe auch in der Fortbildungstätigkeit lange gearbeitet, aber da waren dann meistens die Personen, die eh engagiert sind, so, die dann auch schon diese Transkinder haben. Das jetzt, und ich würde auch sagen, also ich versuche so ein bisschen das nochmal zu straffen, aber ich würde schon sagen, dass es mehr Thema ist. Auch die, also die Seminarteilnehmenden sagen in der Regel, dass sie es ein sehr wichtiges Thema finden, weil wir haben eine Gesetzesänderung, die Kinder und Jugendlichen sind da und es werden auch eher mehr als weniger. Das heißt auch, das gilt nicht nur in Großstädten, und gleichzeitig haben wir eben auch, also ich würde jetzt nur noch mal an diese Stichpunkte anknüpfen, vielleicht können wir später noch mal mehr darüber reden, aber also ganz viele an der Schule sind unsichtbar, genau aufgrund den von dir auch persönlich noch mal beschriebenen Diskriminierungsverhältnissen, also sozusagen was passiert, also erstens muss ich eine Person outen, ja, es ist, also da kommen wieder zu, wer muss sich outen, wer muss sich gar nicht outen, weil es eben normal ist. Und was passiert dann? Und was die Interviews gerade auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeigen, dass, also, und das sagt auch die Forschungsliteratur, also erstens eine Nicht-Intervention, Diskriminierung, egal bei welchen Diskriminierungen, wird von den Jugendlichen total wahrgenommen. Und sie sind im Endeffekt auch DetektivInnen, dass sie dann auch überlegen im Kontext des Radius, in dem sie sich bewegen, was sie sagen und was sie nicht sagen. Und das möchte ich jetzt nochmal, also ich habe, also es gibt sehr viele Diskriminierungen und das möchte jetzt noch einen, die ich auch, also die sehr frappierend ist, also in Deutschland nach der, also es gibt sehr wenig Forschung, weil die Forschung ist zweigeschlechtlich bis sehr lange, beziehungsweise ist weiterhin strukturiert, also Bildungsforschung, Jugendforschung, generell Forschung. 26% der befragten intergeschlechtlichen Personen in Deutschland, 15% der befragten Transpersonen in Deutschland haben aufgrund von Diskriminierung im Kontext Schule entweder die Schule gewechselt oder haben einen Schulabbruch gehabt oder eine Schulunterbrechung. Also es sind sehr hohe Zahlen. Das ist von der Europäischen Grundrechteagentur, die europäisch vergleicht. Und also sozusagen, das Thema muss auch mehr im Kontext von Bildungsbenachteiligung ganz zentral gedacht werden und nicht nur, wir haben jetzt diesen Problemfall und es gibt Mobbing und also sozusagen, Schule ist meistens Feuerlöscharbeit, also da müsste eben auch was passieren. Und gleichzeitig gibt es das, was, also eine Verantwortungsumkehr, das hast du auch gesagt, also Personen, die sich selber positionieren und das können sowohl SchülerInnen als auch solidarische Lehrkräfte sein, werden zwangsläufig zu ErklärbärInnen, also sozusagen von der Strukturebene, das hast du auch angesprochen, wird es delegiert und es führt natürlich auch dazu, dass die Lehrkräfte, die sich engagieren, das on top in der Regel dazu machen. Also und gleichzeitig sind auch Jugendliche und junge Erwachsene, Kinder immer wieder in der Situation, nicht sich nicht mehr erklären zu müssen, sondern auch das ganze Thema erklären zu müssen. Oder wenn die Eltern solidarisch sind. Und dritten Punkt, und damit höre ich jetzt an dieser Stelle auf, würde ich auch nochmal sagen, also diese Unsicherheit von Lehrkräften kriege ich ganz, ganz stark. Also dem kommen sie meistens am Anfang vom Seminar an. Ich würde aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive muss ich immer auch sagen, Bildung und Schulbildung ist im Kontext struktureller Unsicherheiten zu arbeiten. Also das sehen wir auch im Kontext der Veränderung der letzten nur 3 Jahre. Also es gibt kein 1x1 zu Trans oder zu Inter und Nicht-Binarität. Das ist dann meistens ein Schock, das zu hören. Aber auch gleichzeitig ist es natürlich, brauchen Lehrkräfte Handlungssicherheit, und die fehlt gerade auch. Also gerade auch im Kontext von einem Diskurs von besorgten Eltern. Also da fehlt auch etwas auf der strukturellen Ebene, weil ganz viele Sachen, zum Beispiel Toilettennutzung, ist nicht rechtlich geregelt. So, und also hier braucht es eigentlich zumindest Orientierungslinien, die dann länderspezifisch umgesetzt werden können, weil jetzt gerade jede Schule für sich versucht zu überlegen, wie sie das macht.
Vielen Dank. Es sind schon super viele spannende Punkte gegriffen worden. Vielen Dank dafür, die wir jetzt, glaube ich, in den nächsten Fragen nochmal vertiefen können. Und ich ziehe auch 2 zusammen, dann kommen wir zeitlich, glaube ich, noch durch. Die nächste Frage wäre tatsächlich, was sind für euch zentrale Aspekte für ein Unterrichten, Teaching jenseits von cis, hetero und auch endo, danke für den wichtigen Hinweis, Endonormativität. Und was würdet ihr darunter verstehen? Große Frage, kürzere Antworten.
Also ich habe auch mal auf den Homepages der einmal der Bundesverbandes Trans nachgeschaut. Da habe ich tatsächlich keine Forderungen zur Bildung gefunden. Was ich spannend finde, weil offensichtlich dann doch erstmal noch ganz viele andere Themen im Vordergrund stehen, was auch erstmal politisch durchgesetzt werden muss. Bei den, dem Verein intergeschlechtlicher Menschen gibt es eine Forderung, und da geht es eben auch ganz klar um Repräsentation und so. Und das denke ich, das ist erstmal, also aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt Lehrkräften was mit auf den Weg geben möchte, von Anfang an im Unterricht repräsentiert. Das ist natürlich ein großer Anspruch, weil das gilt natürlich für alle Gruppen auf intersektionalem Niveau sozusagen oder ja intersektional gedacht, dass ich da, aber es gibt ja auch mittlerweile Materialien, und sie dann halt auch nur wissen, dass es sie gibt und wo es sie gibt. Das finde ich ganz wichtig, dass Repräsentation im Unterricht da ist und dass ich mir als Lehrkraft darüber bewusst bin, dass ich versuche, eben die gesellschaftliche Vielfalt abzubilden. Und zwar so, dass es eben normal ist, verschieden zu sein. So, das ist, finde ich, immer der schönste Spruch dazu. Also, dass es selbstverständlich ist und nicht erst eingefordert werden muss, weil da irgendwie eben so ein Problem da ist oder so. Jetzt müssen wir da aufmerksam sein, sondern das ist von Anfang an ganz klar, ist auch schon in der Grundschule. Dann ist es Thema Räume natürlich, das hatten wir ja auch schon zum Teil. Also wie organisieren wir es mit den Räumen, sodass sich alle wohl und sicher fühlen und nicht erst fragen müssen und sich das für sich irgendwie einfordern müssen oder Eltern das nicht einfordern müssen. Dann das Thema mit Namen. Also das ist ja auch nicht so ein ganz leichtes Thema. Also wenn jetzt offiziell, gerade bei Kindern und Jugendlichen, noch nicht geändert ist und ein Kind ändert den Namen, und wie steht es dann auf dem Zeugnis? Wie steht es in einer Liste? Also das sind ja so sehr pragmatische Fragen einfach. Ne? Wie ist es auch ganz klar, wie sprechen wir die Person an? Und eine Sprache. Grundsätzlich in Schule und ja, also unter den Lehrpersonen und überhaupt. Und dazu gehört für mich irgendwie eine Grundhaltung von eben Annahme und Akzeptanz, Kommunikation und natürlich auch einer Fehlerkultur, das ist auch ganz klar, weil die gelingen, sage ich mal, hundertprozentig diskriminierungsfrei zu agieren oder inklusiv zu sein, glaube ich, aber dass wir zumindest auf dem Weg dahin uns begeben. Und eben, und das wäre für mich so ein wichtiger Punkt für die Person, die eben in der Hierarchie, die wir eben nun mal haben, und den Machtpositionen auch was zu sagen haben, dass die einfach uneingeschränkt solidarisch sind und sich dann auch positionieren, wenn es eben Gegenwind gibt. Das wären für mich so die wichtigsten Dinge. Ja.
Ich kann da, würde da jetzt einfach mal aus meiner Praxis zum einen reden, wie ich es gemacht habe. Als ich dann endlich habe, ins Referendariat zu gehen, dachte ich, boah, wie machst du das denn jetzt? Irgendwie in dieses doch sehr starre Weiß-Weiß-System, Schwarz-Weiß-System wieder eintauchen, nachdem ich mich jahrelang bewusst davon ferngehalten habe und dann ja auch immer dieser Anspruch, ich will es besser machen. Und ich habe gesagt, ich fange aber mal bei mir an. Ich wollte nicht direkt als buntes Einhorn in diese Schule rennen und ja, mit allem, wie ich bin und was ich bin, da gegen Türen laufen. Es ist irgendwie trotzdem passiert, allein weil ich mein niedrigschwellig ist da schon bunt, also muss man sagen. Und das war so ein bisschen spannend einfach, weil mein Unterricht oder meine Unterrichtsphasen beginnen mit einer Vorstellungsrunde mit Pronomen. Und ich sage auch, dass ich Geburtsnamen nicht unbedingt wissen muss, sondern den Namen, mit dem Personen angesprochen werden müssen. Und das habe ich in allen meinen Klassen gemacht. Und in diesem Zug haben sich zwei Personen mir gegenüber geöffnet und sind nach dem Unterricht auf mich zugekommen und meinten, ach, Marie Schöpfuhr, sind die erste Person in meiner 11-jährigen Laufbahn als Lernende. Und zum ersten Mal nutze ich meinen Namen. Zum ersten Mal kann ich meine Pronomen nutzen. Zum ersten Mal wurde das überhaupt gesehen. Es wurde überhaupt angesprochen. Danke. Ja, und das war halt für mich ein ganz, ganz starker Moment, dass ich dachte, krass. Und ich habe ja gar nicht so viele Lehrgruppen in meinem Referendariat. Ich habe da noch gar nicht so viele. Und ich dachte, wow. Auch wenn es vielleicht nur eine Welt ist, zwei Welten, irgendwie unsere Welten, die sich da gerade so ein bisschen mischen, hat das für eine ganz tiefe Verbundenheit auch gesorgt. Und diese Personen kommen auch nach wie vor jetzt einfach viel zu mir. Die suchen ganz viel Kontakt, die achten einfach auf Dinge und stellen Nachfragen und wünschen sich, dass ich bei Gesprächen dabei bin und fragen sich, wie das denn so im Lehrkräftezimmer abläuft und wie denn da über die Person gesprochen wird. Und sind ganz interessiert an diesem Prozess und brauchten, glaube ich, einfach jemanden, der dann irgendwie sie da ein bisschen begleitet. Und jetzt finde ich es fast schon schade, dass ich nur Liv bin. Ich bin gerade in meiner Ausbildung und bin ja in diesen Hierarchien und bin da ganz unsicher manchmal, wie ich damit umgehen soll, weil ich dann eben zu meiner Schulleitung gehe und nicht die Art von Unterstützung bekomme, die ich mir wünschen würde, nicht die Art von Zuspruch bekomme, die ich mir wünschen würde. Und ich mich jeden Tag eigentlich fragen muss, wie weit gehe ich denn jetzt? Wie weit gehe ich für diesen Menschen? Wie weit gehe ich aber auch für mich als Person in meiner Ausbildung, in einer Situation, in der ich bewertet werde, in der ich selber Leistung erbringen muss? Wie gestalte ich meine Unterrichtsentwürfe? Da bin ich aber, ich habe gesagt, nein, da bin ich straight, haha. Und gendere und ich gebe keine Geschlechter an, weil die kenne ich nicht. Ich kenne die Geschlechter meiner Schüler eben nicht. So, und das schreibe ich da auch rein. Es ist ja eigentlich, ist es so, meine Lerngruppe besteht aus 13 Jungs und Mädchen, keine Ahnung. Und ich mache da einen Stellchen, steht auch aus 18 Kindern. Das Geschlecht kann ich an der Stelle nicht angeben, weil es ist mir nicht bekannt. Ja, sowas mache ich dann. Und ich gendere durchgehend in meinem Unterricht. Ich achte auf, wenn ich Bilder repräsentiere, dass ich keine Geschlechterklischees abbilde. Und wenn ich sie abbilde, weil es einfach irgendwie gegeben ist in diesem Material, dann spreche ich sie an. Darauf sichtbar. Ich habe eine ganze Einheit selbst konzipiert zum Thema Gender in meiner 8. Klasse Ethik, weil es einfach keine gab. Ich habe nichts gefunden. Und was ich gefunden habe, war schrecklich. Das war reproduzierend, das war veraltet, das war nicht aktuell. Also habe ich mir Sachen rausgepickt und dann habe ich mich selbst auf den Weg gemacht, habe recherchiert, habe selbst Sachen erstellt, habe Arbeitsblätter erstellt, musste umformen, musste alles irgendwie neu machen. Das hat dafür gesorgt, dass diese Klasse das ganze Jahr lang mit mir zusammen sexuelle und geschlechtliche Vielfalt hatte. Ich finde das toll. Die fanden es, glaube ich, auch ganz gut. Mal gucken, muss ich noch ein bisschen justieren jetzt vielleicht im Nachhinein. Aber es kamen zwei Rückmeldungen vor allem dazu. Eine Mutter kam in einem Eiscafé auf mich zu und ich hatte echt ein bisschen Angst. Kurz. Sie sind doch die Ethiklehrerin meiner Tochter. Und ich war schon so, oh nein. Wir haben ganz schon lange dieses Thema gemacht. Das kann jetzt nur darum gehen. Und sie meinte, danke. Endlich habe ich das Gefühl, dass meine Tochter mal guten Ethikunterricht hat. Und das hat mich so gefreut, so schön für mich, einfach, dass ein Elternteil auf mich zukam und mir das gespiegelt hat, obwohl ich da so eine Angst hatte, weil mein Schulleiter wiederum gesagt hat, das Plakat dürfen Sie nicht aufhängen, wegen der Eltern. Das können Sie so nicht machen, wegen der Eltern. Naja, und was sie da in ihrer AG machen, da müssen wir auch nochmal drüber reden, weil Safe Space allein reicht nicht. Ja, das muss schon ein bisschen Substanz haben. Das muss ja auch irgendwie ein bisschen, ja, muss man mal gucken, was sie da eigentlich so machen. Ja, also auch sehr skeptisch und immer mit so einer Angst und Besorgnis, weil SchülerInnenzahlen ja auch relevant sind für Schulleitungen. Wen könnte ich damit verärgern? Wer könnte sich jetzt auf dem Schlips getreten fühlen? Und da hätte ich mir gewünscht, als kleine Auszubildende, dass meine Schule, boah, toll, dass sie das machen, on top, in ihrer Ausbildung. Ich habe diese AG gegründet, die gab es nicht. Ja, also die gab es mal von einer anderen Referendarin, dann war die Referendarin weg, genau das Phänomen, alles weg. Die Pride Flag war auf einmal wieder weg, die AG war weg, alle Plakate waren weg, es war nicht mehr existent. So, Klein Amari kam in die Schule, hat wieder die Pride Flag aufgehangen, hat die AG gegründet, zwei Plakate aufgehangen und hat mit dieser AG eine Rede auf dem CSD jetzt neulich gehalten. Und das ist total stark und das ist total schön. Die SchülerInnen haben Interesse, es kommen immer mehr Lehrkräfte auf mich zu und sagen, meine Klasse wünscht sich, dass wir das thematisieren. Ich habe aber gar keine Ahnung, könntest du mal bitte? So. Stehe ich da und denke, boah, irgendwie cool, dass ihr jetzt auf mich zukommt. Das ist ja irgendwie auch schön, aber ich habe ja nicht so viel zu tun gerade. Und natürlich gebe ich dir eine fertige Literaturliste. Natürlich gebe ich dir mein Material. Klar kannst du meine Einheit nutzen. Natürlich komme ich in euren Unterricht und lass mich befragen. Und all das habe ich wirklich gemacht. Ich habe meine Einheit verschickt, ich bin in eine Fragerunde gegangen, ich habe Literaturlisten verschickt, ich habe mein Material rausgegeben, ich habe Bücher bestellt, ich habe sie zur Verfügung gestellt, weil ich mich in der Pflicht gesehen habe, wenn ich das jetzt nicht mache, wer denn dann? Ja, und wer leidet darunter? Also ich auch, ja, aber vor allem habe ich dann meine kleinen Queers in dieser Schule gesehen und dachte, Mensch, irgendwie, ich hätte das gebraucht und ich will, dass das da ist und deswegen mache ich das jetzt. Und es ist Mehraufwand und es ist voll anstrengend und es ist aber auch total schön. Aber da brauchen wir einfach viel mehr Unterstützung. Und ich wünsche mir auch Unterstützung von meinen Cis-Endo-Hetero-KollegInnen. Und zwar mehr als gib mir mal, sondern wie kann ich vielleicht helfen? Oder kann ich vielleicht Teil deiner AG werden? Kann ich dich unterstützen? Wie könnte ich meinen Unterricht vielleicht so gestalten? Oder hast du eine Idee, an wen kann ich mich wenden? Das sind ja wieder andere Fragen, die irgendwie nicht so viel von mir verlangen. Und weil es wird gebraucht. Die SchülerInnen fordern das mehr und mehr ein. Und die beschweren sich so oft über die alten weißen Unterricht. Und so oft über auch die alten weißen Frauen im Unterricht. Und darüber, dass Dinge nicht thematisiert werden. Und Menschen wie ich, die dann irgendwie mit dieser Art der Sensibilisierung in Schule reingehen, sind sehr schnell Kummerkasten. Die sind sehr schnell all das, was SchülerInnen irgendwie manchmal in diesem Aspekt brauchen. Und ich bin gerade im Kollegium von über 110 Personen. Ich bin die Einzige, die was dazu macht. Einzige. Und ich bin Auszubildende. Und das finde ich schwach. Das finde ich sehr, sehr schwach. Vielleicht dazu essen.
Bin ich dran? Okay. Ich glaube, ich würde es jetzt an der Stelle ein bisschen kürzer fassen. Also jetzt aus der Lehre, weil ich habe mir sehr, oder wir haben im Team, also ich arbeite noch mit anderen Personen zusammen, die jetzt heute nicht hier da sein können, aber wir haben uns sehr lange Gedanken gemacht und das ist eben auch das, jetzt gerade zu erforschen, was bräuchte es denn fürs Lehramtsstudium, um wegzukommen von, es ist der Sonderfall, es ist der Problemfall und deshalb aus einer aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive von Geschlechterforschung würde ich ganz klar sagen, es braucht ein Verständnis bei allen und es braucht eine curriculare Verankerung im Lehramtsstudium, aber auch ein Verständnis, dass Geschlecht und Sexualität Themen sind, die uns alle angehen, genauso wie das Thema Diskriminierung und Intersektionalität und Inklusion. Also das heißt nicht, dass es da außen ist und das passiert immer noch. Also sozusagen dieses Thema, Transkind, was mache ich denn? Das ist ja auch sozusagen, es ist wirklich, dass Personen engagiert sind, aber ich versuche, also ich habe in einem Seminar versucht, sozusagen von drei unterschiedlichen Perspektiven ranzugehen, also zum einen Grundlagen von Geschlechterforschung. Geschlecht ist immer konstruiert, wir alle stellen Geschlecht permanent her. Auch Personen, die sich cis, hetero, endogeschlechtlich verorten, stellen Geschlecht permanent her. Mir ist auch wichtig, weil das ist wirklich, es ist auch im Diskurs immer noch zu kurz, auch zu gucken, Körpergeschlecht ist auch konstruiert. Es besteht nicht nur Formalien, die entweder medizinisch klar männlich oder klar weiblich definiert werden. Und das ist auch zum Beispiel ein ganz großes Thema in der Biologie, also weil du auch gesagt hast, Repräsentation, also das Thema, wie in Biologie über Geschlecht und Sexualität gesprochen wird, Und auch die ganze Zeit Endogeschlechtlichkeit, also inter ist entweder gar nicht da oder ist pathologisch und krank muss sozusagen behandelt werden. Dazu gibt es kaum Materialien, also auch zu gucken, wie, also auf welchen Ebenen ist Körpergeschlecht verankert und auch ein Verständnis zu entwickeln. Ganz viel wird angenommen, dass es kohärent ist. Sozusagen, also Hormontests, Chromosomentests, Fruchtbarkeits-, Zeugungsfähigkeitstests werden ja zum Glück jetzt nicht die ganze Zeit gemacht. Also wir sind jetzt nicht die ganze Zeit in der Genmaschinerie, aber es könnten Sachen rauskommen, die sehr viele sehr irritieren würden. So. Also ist ganz viel eine Annahme. Also ich versuche sozusagen aus der Perspektive rauszukommen und dann aber auch nochmal, was sagt die Forschungsliteratur aktuell zu Diskriminierung, aber auch von Bedarfen von Kindern und Jugendlichen. Also das ist wirklich dezidiert nochmal das wenige Wissen, das es gibt, empirisch erhoben, zu trans-, inter-, nicht-binären Kindern und Jugendlichen gibt. Und das Dritte ist sozusagen, was du auch angesprochen hast, die Praxis, weil ganz viel ist eher in Fortbildungsinstituten entstanden. Das heißt, bei der Projektkonzeption, also was ich konzipiert habe, weil ich lange aus der Fortbildungstätigkeit gekommen bin, habe ich die Praxis mit reingeholt, weil die Praxis an manchen Stellen viel mehr Wissen hat. Also zu überlegen, wie kann das ins Lehramtsstudium transferiert werden, weil wir haben auf der einen Seite, also ich stelle es jetzt so ein bisschen problematisch binär dar, aber auf der einen Seite Geschlechterforschung, auf der anderen Seite und sehr stark also sozial- und gesellschaftswissenschaftlich und philosophisch geprägt und auf der anderen Seite haben wir halt so die Pädagogik, Erziehungswissenschaft, die natürlich auch eine Geschlechterforschung hat, aber sozusagen in dem Themenfeld braucht es einfach mehr Transfer. Also das heißt, es gibt auch so einen Teil mit Praxis, also Fallvignetten, dann eben auch dieses von dir erwähnte Buch Schule lernt, lernt Vielfalt. Also es gibt noch ein paar mehr Praxismaterialien. Also das ist mir im Lehramtsstudium total wichtig, aber mir ist so die Haltung sozusagen, Schule ist ein ganz stark zweigeschlechtlich normierter Ort und auch ein Ort, an dem viel nicht nur körperliche oder verbale Gewalt passiert, sondern auch der sehr stark normiert. Und Schule ist weiterhin total zentral für das zukünftige Leben. Also wir haben, und das ist das, was ich auch meinte, ist Inklusion oder auch Intersektionalität, also der sogenannte PISA-Schock, also massive Benachteiligungen in Bezug auf Klassismus oder sozioökonomische Herkunft und auch Migration, Rassismuserfahrung in Deutschland. Also es hat sich sehr wenig gewandelt, muss man leider sagen. Und dass es ein Thema wird, sozusagen, das im Querschnitt verankert werden muss, um genau das, also sozusagen, du hast gesagt, genau das, dass das alles an dir hängt. Und dann kommt eine Person und macht das Thema sichtbar mit Plakaten, bietet eine AG an. Und das ist eben, also auf der positiven Ebene gewendet, kann man sagen, alle von uns erhobenen Daten und auch weitere Forschungsliteratur mit Jugendlichen sagt, die Angebote, die gemacht werden, werden total wahrgenommen. Also sozusagen jede Nichthandlung wird auch wahrgenommen, also sich überhaupt zu positionieren, sich zu zeigen und auch was du sagst. Also sozusagen eine Person wird identifiziert, das hatten wir auch, das haben auch Jugendliche dargestellt, weil wir gucken, was erfahren sie als Unterstützung, was ist für sie unterstützend und wie beginnt so ein Vertrauensaufbau. Und das sind eben meistens die Personen, die sich positionieren, die einen Raum öffnen und dann können andere Sachen passieren. Und das kann eben, so eine Pronomensrunde kann für einige sehr zentral sein. Und genau, so.
Kann ich da eine Ergänzung zu
machen? Ja, gerne.
Also ich glaube, wenn wir diese ganzen Aspekte, die wir jetzt ja alle benannt haben, nochmal auch angucken, dann darf, glaube ich, bei dieser ganzen Diskussion auch ein machtkritischer und hierarchiekritischer Blick einfach nicht fehlen. Denn Schule, ihr habt das ja auch auf eurem Plakat, du hast es, glaube ich, auch eben nochmal gesagt, hat ja auch eine sehr krasse Selektionsfunktion. Und es wird halt in Deutschland sehr früh oder in deutschsprachigen Ländern sehr früh selektiert, wer geht wohin. Und damit sind ja auch Bildungswege schon vorprogrammiert. Und dazu gibt es ja auch jede Menge Studien, dass das eben extrem abhängig ist von der Herkunftsfamilie und so weiter oder dem, ja, da, wo man so aufgewachsen ist. Und das ist eben auch trotz aller Bemühungen nicht sich großartig ändert. Und das heißt, also das ist dann, also ich finde schon, das ist natürlich dann sehr groß und ich glaube schon, dass wir alle einzeln auch im Kleinen viele Dinge tun können und müssen. Aber gleichzeitig ist es schon auch eine Systemfrage, die wir uns da stellen müssen an vielen Orten. So, also ja, ich bin ja auch selber Teil dieses Systems auf jeden Fall und trotzdem ja, ist es einfach so, dass ich auf der einen Seite gibt es ganz viel, was ich weitergeben kann und will. Und trotzdem ändert sich an der Grundstruktur einfach extrem wenig. Leider, also sage ich jetzt mal nach so vielen Jahren, nachdem ich auch mal Studentin war und irgendwie sehr überzeugt mich irgendwie der Inklusion auf vielen verschiedenen Ebenen hingegeben habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und manchmal so an so einen Punkt komme, wo ich denke, ja, es hat sich wenig bewegt. So. Also ein bisschen was schon, aber wenig. Ja. Und das, denke ich, das müssen wir einfach wirklich auch im Hinterkopf haben, auch wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal auch an die Adresse Universität Marburg Lehramtsausbildung, ausschließlich Gymnasiallehramt. Wen haben wir da eigentlich dann schon vor uns sitzen? Die sind schon alle ein Stück weit vorselektiert. Das ist leider einfach so. Und letzter Satz dazu, also es ist nicht nur der Biologieunterricht, sondern auch schon der Sachunterricht. Mhm. In der, ich glaube, es ist im dritten Schuljahr verortet, Sexualunterricht, was dann unter Umständen genannt wird, Elternarbeit verbunden und ich, ja, es ist halt sehr unterschiedlich. Ich sage es jetzt mal für unseren Raum hier, ob ich das im Südviertel in Marburg mache, ob ich das irgendwie in einem der umliegenden katholischen Orte mache oder ob ich es in Stadt Allendorf Neustadt mache, wo wir halt einen extrem hohen Migrationsanteil haben. Wie mache ich da meine Elternarbeit zu diesem Thema? Es ist für die Lehrkräfte eine große Herausforderung und dann reproduziert man am liebsten natürlich die Dinge, wenn man schon überhaupt mit Eltern über sowas sprechen muss, die schon da sind. Und deswegen ist nochmal für mich das Wichtige, dass es auf eine systemische Ebene gehoben werden muss und die Leute eben genau wenig so wie du oder alle anderen Lehrkräfte nicht individuell verantwortlich gemacht werden, sondern dass es ein systemisches Problem ist, beziehungsweise eine systemische Aufgabe ist, institutionelle Aufgabe ist.
Vielen Dank. Das passt eigentlich jetzt, die Frage, die wir uns ja noch vorher, wir haben die Fragen natürlich vorher besprochen, die jetzt da noch offen ist und das knüpft da, glaube ich, gut an. Ich würde da Fragen jetzt zusammennehmen, also die Frage nach der Akzeptanz überhaupt des Themenfeldes, wie ihr sie wahrnimmt in eurem jeweiligen Kontext und wie die Widerstände. Ja, also es ist jetzt an verschiedenen Stellen schon durchgeklungen, aber vielleicht können wir noch kurz mit Blick auf die Zeit darauf eingehen, also welche Widerstände in eurer Arbeit auch wahrnimmt bei der Thematisierung und Sichtbarmachung von TIN-Perspektiven.
Ich kann anfangen, aber ich würde es, glaube ich, so ein bisschen, also ich würde es an zwei Punkten festmachen, also das, ich würde jetzt so aus einer längerfristigen Perspektive sagen, es ist schön, dass es mehr in einem gesellschaftlichen Diskurs thematisiert wird. Gleichzeitig ist es dahingehend ein Problem, dass im Kontext insbesondere rechtspopulistische Mobilisierung in den letzten Jahren und auch TERF-Diskursen in Deutschland, die sind auch international. Also es war sehr spannend zu beobachten. Also wir haben auch eine Forschungskooperation mit Australien, weil die den Personenstand X seit 2013 haben. Und auch da gibt es den besorgte Elterndiskurs, heißt auch Concerned Parents. Es ist eine internationale Mobilisierung. Das ist, muss man ganz klar definieren bei diesen ganzen antigenderistischen Diskursen. Und die hat in Deutschland, würde ich sagen, ist auch immer mal wieder aufgeebbt mit sexueller Bildung, war es davor auch ganz stark, mit Angriffen. Und jetzt ist es auf das Selbstbestimmungsgesetz ganz zentral. Und eine Sache, die ich auch im Lehramtsstudium ganz zentral und gerade auch in allen Diskursen, wo ich teilnehme, nochmal deutlich zu machen, das Selbstbestimmungsgesetz haben wir zum einen noch nicht, zum anderen schließt es viele Personen aus und zum dritten hat es nichts, und zwar gar nichts mit Hormonbehandlung zu tun. So, und da passieren gerade total diskursive Verschiebungen, die strategisch gemacht werden und eingesetzt werden. Und das hat ein ganz, also dann ist natürlich auch die Verunsicherung von Lehrkräften größer, weil sie, also sozusagen deine, ich mache es jetzt mal an dir fest, aber sozusagen die Sorge, Eltern intervenieren, wehren sich bei allem, was zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt ist. Das Thema ist ganz zentral da, weil, und das war sehr interessant, weil in Australien haben auch kooperierende ForscherInnen, haben dann wirklich Eltern befragt in einem Bundesland und querschnitts, also repräsentativ befragt. 80% der Eltern hat sich dafür ausgesprochen. Also sozusagen, es wird eigentlich gar nicht gefragt, wer ist eigentlich dafür, aber die Mobilisierung von denen, die dagegen sind und die das im Kontextschutzrahmen. Also auch hier passiert eine Umkehr. Also die UN-Kinderrechtskonvention sagt, es gibt ein Recht auf Bildung, also auch Wissen, dass aktuelles Wissen vermittelt wird. Und es gibt ein Recht also damit auf Bildungsbeteiligung und es gibt einen Gewaltschutz. So. Und jetzt wird das Argument von Kinderschutz, und das ist auch interessant, weil es beim Paragraph 175 genauso als Totschlagargument genutzt wurde, um eine Gleichstellung, um Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung ist ein kernfeministisches Thema. Auch körperliche Selbstbestimmung. Also ich finde es auch interessant, dass Inter vermeintlich nichts mit anderen Formen von körperlicher Selbstbestimmung wie Legalisierung von Abtreibung, das entkoppelt wird, auch teilweise in feministischen Diskursen. Aber das hat dazu geführt, dass natürlich Lehrkräfte nicht nur das vereinzelt und personalisiert in ihrer Zeit noch on top of machen, sondern auch mehr Sorge haben und auch teilweise angegriffen werden, teilweise auch im Kollegium. Also es ist ja nicht nur so, dass es die Eltern sind. Und ich würde dir total zustimmen, es ist eine strukturelle und systemische und institutionelle Ebene, da Sicherheit zu geben. Weil das Interessante ist, ganz viel ist eben nicht geregelt. Also eigentlich mit Abschlusszeugnissen ist es eine Sache, aber Namen auf allen Klassenlisten und Pronomen, das ist absolut möglich zu ändern. Ja. Toiletten sind möglich, so zu ändern. Auch das Thema Klassenfahrten ist ein bisschen komplexer, aber es gibt kein Gesetz, das sagt, nur Cis-Endo-Mädchen und Cis-Endo-Jungs können in jeweils ein Zimmer gehen. Das ist auf einer anderen Ebene problematisch, aber das ist, und es muss mehr Rechtssicherheit geschaffen werden und es muss auch eine Wissensbildung wie im Querschnitt und nicht nur, also ich glaube, du hast es gesagt, also auch Personen, die in diesem Feld generell bei Diskriminierung privilegiert sind, sich zu positionieren, gerade wenn sie nicht betroffen sind oder auch sozusagen das persönlich auch noch aushalten müssen. Also deshalb denke ich, das muss im Lehramt und natürlich ist auch der Wunsch von Lehrkräften oder sich zu fühlen, weil sie nicht dafür ausgebildet wurden und es on top dazukommt, anstatt zu sagen, Heterogenität und die Unterschiedlichkeit von Menschen, das ist die Norm. Und das ist gerade in der Schule die Norm, in einer Migrationsgesellschaft und in einer sehr heterogenen Gesellschaft.
Das war so gute Sachen. So ganz viel anknüpfen. Aber eigentlich immer, was ich so sage, ist, und dann kommt so dein Input, und das ist so die Wissenschaft dazu. Und ich pöbel immer nur so ein bisschen, und dann wisst ihr auch warum. Das machen wir ganz toll. Machen wir genauso weiter. Widerstände. Manchmal sind will sie nicht sehen oder ich bilde sie mir nur ein und bin deswegen manchmal besonders vorsichtig. Als ich an die Schule gegangen bin, musste ich mich ja allein schon fragen, genau sowas wie, boah, wie stelle ich mich eigentlich vor? Was mache ich da eigentlich, wenn die alle Herr oder Frau hören wollen? Was mache ich mit meinem Pronomen? Was mache ich mit meinem Geburtsnamen? Ich habe keine Personenstandsänderung. Wie rein? Und ich war richtig, das war mein Hauptthema. Also nicht das Ref, ich war erstmal so, oh mein Gott, meine Identität, wie gehe ich jetzt denn überhaupt dahin? Und ich habe vorher ganz viel telefoniert mit der Hessischen Lehrkräfteakademie und meinte, können wir irgendwie dafür sorgen, dass mein Name jetzt schon nicht mehr da auftaucht, damit ich nicht jeden Tag gebe, damit ich nicht in allen Listen mit meinem Geburtsnamen stehe, damit ich irgendwie da ein bisschen Ruhe habe. Nee, können wir leider wirklich gar nicht machen. Also was wir machen können, Sie gehen am ersten Tag direkt ins Sekretariat und sagen, Sie wollen das so haben und dann ändern die das vor Ort. Aber alles, was in diesem System ist, mit meinem Personalausweis, später mit meinem Zeugnis, mit meiner Benotung, mit meiner Beurteilung zu tun hat, geht nicht. Da gilt mein Geburtsname. Ich so, okay.
wie schnell kann ich den noch ändern? Also naja, das war dann, habe ich dann aber auch nicht gemacht. Und dann hatte ich, naja, das war dann so ein bisschen Glück. Die waren dann ganz lieb. Also die waren dann schon ganz lieb an meiner Schule, haben das relativ unkommentiert hingenommen an vielen Stellen. Es gab schon noch viele Versprecher am Anfang, sage ich jetzt einfach mal liebevoll. Und ein paar Fragezeichen in vielen Gesichtern. Ja, aber du hast mir doch über den Account geschrieben, Gesundheit. Und irgendwie, bist jetzt du? Und ich so, ja, das bin jetzt schon ich. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt dieses Frau ist mir egal. Ich lasse die das jetzt einfach machen und mal gucken, wie die mich ansprechen. Die haben mich alle mit Frau Shakur angesprochen. Dann lasse ich so stehen, weil wenn ich jetzt anfange, nein, ich möchte Amari Shakur genannt werden. Nicht Frau Shakur, ich möchte nicht Herr Shakur genannt, ich möchte einfach nur Amari Shakur, ich habe eine Frage. Gar nicht so schwer eigentlich. Ne? Und ich glaube, die SchülerInnen hätten das auch hinbekommen, aber 110 KollegInnen hätte ich das sagen müssen. Und da hatte ich gar keine Lust drauf. Dann habe ich gesagt, nee, mache ich jetzt nicht. Und deswegen bin ich da jetzt Frau Shakur. Das hat am Anfang ganz viel mit mir gemacht, weil irgendwie in so einer Phase natürlich, wo man sich mit sich und seinem Geschlecht auseinandergesetzt und jeden Tag Frau genannt zu werden, und zwar in jedem Kontext, auch total unnötig, es war schwierig. Mittlerweile höre ich das einfach, aber es ist da. Also es ist, ich bin dort vor allem Frau Shakur. Was aber total schön war, in Notengesprächen kamen Schülerinnen auf mich zu meinen, wie soll ich sie denn eigentlich ansprechen? Und dann haben die das von sich aus gemacht. Und jetzt nennen mich meine Kurse zum Großteil Amari Shakur. Und bringen das so ein bisschen ins Kollegium, was total cool ist. Also für die ist das kein Ding. Und zwei Lehrkräfte haben mich jetzt auch schon gefragt, wie ich eigentlich angesprochen werden will. Also Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Entschuldigung, haben mich angesprochen und gefragt, wie ich angesprochen werden möchte. Ja.
Meine Pronomen sind Sie und Ihr. Ich sage das das erste Mal in meinem Leben, aber finde ich toll, dass ich das hier machen kann. Ich bin Schulleiterin an einer kleinen hessischen Grundschule. Zwei Dörfer, eins evangelisch, eins katholisch. Also was Kim gerade angesprochen hat, das ist mein Alltag. Sexualkundeunterricht, viertes Schuljahr. Und also auf meinem Schulanmeldebogen steht im dritten Jahr jetzt divers. Mein Geschlecht. Meine Sekretärin fand das anfangs seltsam. Ich sage, wir machen das jetzt fertig. Ja, es gibt Menschen, die sich nicht weiblich oder männlich fühlen. Wir machen das jetzt. Und ich habe gerade so gedacht, das wäre vielleicht auch leicht für dein Kollegium, wenn du denen das mal einfach mal, also es klingt aus meinem Mund natürlich sehr schlicht und einfach. Ja, ich lebe ja nicht dein Leben, aber ich glaube, wenn du das so deinem Kollegium erklären würdest, das wäre, ich weiß es nicht, ich kenne dein Kollegium nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für viele nicht so ein Problem ist, aber dass dich vielleicht dann mehr als Amari Shakur ansprechen als Frau. Ja, und was ich eben auch noch gedacht habe, ist, wir würden gerne auch in der Grundschule viel mehr machen, ja. Nur, wie Sie eben selber sagten, es gibt ja kaum Literatur, ja. Und ich gucke schon immer, also ich arbeite ganz viel mit Kinderbüchern, aber da bin ich schon ganz happy, wenn mal das Thema Homosexualität und Heterosexualität, also wenn das mal angesprochen wird, ja. Und ich meine, wenn das Thema wird, wenn ich mal ein Schulkind habe, was sich also weder männlich noch weiblich definiert, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Und ich weiß, dass auch mein Schulteam da offen für ist. Ich habe auch gerade einen Liv, ja, dem habe ich gesagt, ich möchte, dass du in deinen Unterrichtsvorbereitungen, wenn du nicht Schülerinnen mit Gendersternchen schreibst, dann doch wenigstens Schüler und Schülerinnen, ja. Das ist so meine Praxis, ja. Und wirklich die Ermutigung auch, ich meine, wir kennen uns nicht gut, aber wir kennen uns ja auch schon längere Zeit. Und ich habe echt gerade ein Aha-Erlebnis gehabt, weil ich habe eben zu dir gesagt, wie spreche ich sie denn an? Oder darf ich er sagen? Soll ich sie sagen? Amari, fertig, ja. Also das ist, ja, und auch nicht Frau oder Herr, sondern Amari Shakur. Ich finde das gut, also
Ja, genau, kommt man vielleicht erstmal gar nicht so drauf. Ne?
Ja, es ist so einfach, aber ja, man kommt nicht drauf. Und ich bin natürlich auch, ich bin so überhaupt nicht groß geworden. Also was ich darüber weiß, das Wenige, das habe ich mir selber irgendwie drauf geschafft, weil es mich interessiert, warum auch immer es mich interessiert. Aber ich finde es schön, wenn da von Menschen wie dir halt dann vielleicht auch mal ein Hinweis kommt. Mhm. Und ich weiß es nicht, ich bin da vielleicht auch ein bisschen naiv, aber ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass das dann auch im Kollegium und bei Schülerinnen und Schülern, ja. ankommt.
Darf ich ganz, ganz kurz? Jetzt war die Frage jetzt verständlich für online. Das muss ich jetzt kurz einmal fragen, weil ich kann das nicht sehen. Wunderbar, herzlichen Dank für die Rückmeldung.
Ja? Ja. Ich sehe dich da total und da sehe ich auch viele meiner KollegInnen in der ähnlichen. Aber tatsächlich sehe ich euch da in der Handlungs... also ich würde mir wünschen, dass die Menschen auf mich zukommen, weil in dem Moment habe ich wieder den Bildungsauftrag. Und wenn da eine Unsicherheit ist, und deswegen bin ich dann auch so super herzlich und dankbar, wenn jemand auf mich zukommt und einfach fragt, wie soll ich dich eigentlich ansprechen? Und dann ist das Gespräch da. Ich habe mir schon über die Konferenz einen Impulsvortrag zu halten und dann auch mich nochmal anders dabei vorzustellen und einen kleinen Workshop anzubieten. Und wie gesagt, ich habe halt ganz viel Zeit und deswegen mache ich das auch einfach ganz gerne. Aber genau, dann hatte ich unter anderem Gespräche mit Kim und war so, ja stimmt, das ist nicht mein Job. Das ist gerade eigentlich gar nicht mein Job. Mein Job ist gerade meine Ausbildung. Und Menschen, die mich zwar fragen und Interesse haben, natürlich, wenn ich das möchte, ihnen zu antworten, aber eigentlich ist es ja so, wie es mein Job jetzt jahrelang ist und war und sein wird, ich musste mich weiterbilden, ich musste mich selbst erkundigen, ich habe gegoogelt, ich habe mir Literatur angeschafft, gelesen und ich kann verstehen, dass das irgendwie der anstrengendere Weg ist, aber irgendwie wünsche ich ihn mir doch dann von vielen Menschen, die auch im Bildungsbereich tätig sind.
Aber ich würde bei vielen Menschen überhaupt nicht drauf kommen. Also ich sehe dich, weil ich dich halt auch kenne oder auch... Wenn ich dich als Hetero-Frau anschaue, als Cis-Hetero-Frau, sagt man, glaube ich, dann sehe ich eine junge Frau. Ich würde von mir aus auf die Idee kommen. Und dieser Gedanke, dass es das überhaupt gibt, der beschäftigt dich dein ganzes Leben vermutlich schon. Für mich, und ich bin offen für sowas, ist es trotzdem sehr neu. Ja, und ich glaube, für jemanden, der da vielleicht nicht offen für ist oder da noch nie was von gehört hat, der wird erst recht nicht auf die Idee kommen. Ja, und ich meine das gar nicht böse, Sarah. Du doch mal, ja, gar nicht. Also ich bin von mir aus, ich kann nur für mich sprechen, total gerne dazu bereit. Nur ich würde bei manchen Menschen gar nicht drauf kommen. Das ist jetzt so mein Dilemma oder was auch immer.
Vielleicht da gab es auch noch eine ergänzende Wortmeldung. Vielleicht ein kurzer Hinweis. Also es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, Bildungsträger anzufragen, also von extern in die Schule Personen einzuladen, die solche Weiterbildungen und so machen. Also es müssen ja nicht die Personen, die betroffen sind, die selber da die ganze Zeit, wie du ja beschrieben hast, die eigene Identität verorten müssen, sowieso schon sehr viel Arbeit machen müssen. Also es gibt ja diese Bildungsträger und ich glaube, das ist ja auch eine Variante, um es auch nicht auf so eine individuelle Verantwortungsebene zu schieben.
Genau, also ich wurde hier ganz nervös auf meinem Stuhl, weil du immer sagtest, naja, ihr müsst euch zu erkennen geben. Warum? Also warum gehen wir nicht einfach davon aus, dass es eine geschlechtliche im Klassenraum gibt, dass das die Norm ist, von der wir eigentlich die ganze Zeit gesprochen haben. Und dann muss ich gar nicht verlangen, bitte sag das mal. Übrigens, ich bin auch nicht binär in der Schule. Schön, dich zu treffen. Ich bin auch die Person an der Schule und in verschiedenen anderen Kontexten unterwegs. Aber genau, also das Wohlwollen ist ja sehr schön, dass mal ganz vielen Lehrkräften unterstellen, dass sie gar nicht vorhaben zu diskriminieren, aber dennoch passiert es permanent, weil wir eben von dieser Norm ausgehen, die es nun mal nicht gibt. Und weil wir von Kindern, also ich rede jetzt mal ganz bewusst von SchülerInnen nochmal, verlangen, dass sie diesen ganzen Weg gehen, dass die Richtlinien kennen, dass die wissen, was macht der Klassenfahrt, dass die wissen, auf welche Toilette darf ich gehen. Und das wurde ja auch schon ganz toll angebracht. Eigentlich muss es da Richtlinien geben. Ich bin mit der Sache mit den Gesetzen, die können auch nach hinten losgehen, noch nicht ganz dabei, weil da ist immer die Frage, wer macht die Gesetze, zu welcher Zeit. Aber es gibt ja durchaus Richtlinien oder eben auch pädagogische Freiräume. Wäre es schon mal wichtig, dass nicht erst jemand aufploppen muss und das Ganze jetzt irgendwie für die komplette Schule macht und dann auch wieder weg ist und das ganze Thema auch wieder weg ist, sondern dass wir einfach davon ausgehen, diese Menschen sind da. Es gibt verschiedene Bedarfe. Wie muss ich die berücksichtigen? Und ansonsten geht's ja einfach weiter mit unter. Aber nicht erst warten, bis jemand da ist oder beziehungsweise einfach davon ausgehen, wir sind alle schon längst unter euch.
Jetzt gab es auf jeden Fall noch das Bedürfnis, vom Podium auch zu reagieren.
Genau, also für mich ist so, aus der Perspektive Lehrkräfteausbildung kriege ich sofort ganz große Bauchschmerzen. Klasse. Wenn ich mir vorstelle, wir hätten jetzt Amari in deiner Grundschule und die ist jetzt dafür verantwortlich, mit, und erst recht natürlich in diesem Riesenkollegium, zu sagen, ich muss jetzt hier das Kollegium fortbilden. Also abgesehen davon, dass es überhaupt betroffene Personen machen müssen, aber ganz besonders ReferendarInnen, also die in einer extremen Abhängigkeitsposition sind und die sind ja jetzt nicht alle so und stiefeln so durch die Welt wie du, sondern es gibt ja sehr, sehr viele, die wirklich groß, also das Referendariat also ist sehr angstbesetzt für viele. Also ich würde sagen, für sehr viele Leute. Und da sich hinzustellen und zu sagen, ich stelle mich jetzt vor so einem Kollegium, da sind meine MentorInnen dabei, da ist meine Schulleitung dabei, vielleicht ist auch noch irgendwie ein schulnaher Ausbilder, so heißt es ja im Gymnasium, dabei oder eine Ausbilderin. Also so, das finde ich, ist eine Verantwortungsverschiebung, die einfach gar nicht geht. Und es muss einfach eben ganz klar sein, das meine ich auch mit systemischer Ebene. Ja? Also natürlich, solange wir das nicht haben, ist es auch gut, das im Hinterkopf zu haben und vielleicht irgendwie dann ins Gespräch zu kommen und persönlich Menschen anzusprechen, wenn man unsicher ist. So. Aber grundsätzlich ist es, ja, also muss es einfach von Anfang an klar sein, so wie wir eben auch davon ausgehen können, dass wir viele Schüler in einer Lerngruppe haben, die vielleicht irgendwelche Einschränkungen haben, von denen wir noch nichts wissen, ja, also körperlicher oder gesundheitlicher Art, die wir jetzt nicht sehen können. Und oder eben, was weiß ich, nicht alle SchülerInnen, die vielleicht nicht weiß sind, haben Migrationserfahrung zum Beispiel. Also dass wir eben einfach diese ganze Diversität und Vielfalt einfach bewusster wahrnehmen und nicht die Verantwortung an die Personen schieben, die eben dann davon betroffen sind, die immer wieder sich erklären müssen und immer wieder sagen müssen, so ist es nicht oder genau so ist es und behandle mich bitte so. Also das finde ich ganz problematisch.
Ich würde nochmal, genau, ich fand das, auf dieses Thema wollte ich nochmal eingehen, als Sie gesagt haben, also immer davon ausgehen, die Personen sind im Raum, egal ob ich die sehe, ob die sich kenntlich zeigen oder nicht, weil das ist dieses Paradox von einerseits sind Personen weiterhin unsichtbar und die anderen sind hypersichtbar, also sozusagen du hättest vor 120 Leuten, so ich habe das immer so Fernseherspielen genannt, ich finde es auch pädagogisch problematisch, weil wir haben mittlerweile digitale Medien, wir können uns alle dieses, also es gibt Personen, die in digitalen Medien Anführungszeichen Fernseher spielen. Und ich würde auch sagen, also sozusagen jetzt nochmal konstruktiv gewendet zu sagen, es wurde heute auch mehrmals gesagt, Schule, Personen, die in Hierarchien weiter oben sind oder halt MentorInnen, da etwas zu übernehmen oder halt anzubieten, zum Beispiel, und das wäre generell auch Inklusion. Ich weiß, das ist definitiv nicht gang und gäbe, sowohl bei Einstellungen als auch wenn Kinder und Jugendliche an Schulen angemeldet werden, zu sagen, gibt es irgendwas, was wichtig wäre zu wissen, um hier gut teilnehmen zu können. Nicht irgendwas zu Identität, sondern es geht meiner Ansicht nach ganz zentral darum, das Thema im Kontext Bildungsteilhabe und Bildungsungleichheiten umzurahmen und nicht mehr in so einen Verbesonderungsdiskurs der Rechtfertigung und also sozusagen jetzt in deinem Beispiel wäre es vielleicht auch möglich oder wäre es, also das haben wir auch oder kommt auch aus Interviews raus, dass sich manche unterstützt gefühlt haben, wenn Lehrkräfte gesagt haben, andere möchtest du, also sozusagen, dass ich mit den anderen rede, also wirklich das auch in Absprache nur zu machen, auch bei Personen outen, aber wirklich auch zu überlegen, okay, kann ich da was abnehmen, schreibe ich eine Rundmail, wir haben eine neue Person, Person möchte so und so angesprochen werden, Punkt. Also es ist nicht, dann alles wäre vorbei. So. Aber also es gibt schon umsetzbare Möglichkeiten. Niedrigschwellig. Und nochmal, also die positive Nachricht, das macht sehr viel was bei den Leuten. So, dass ihnen was, dass sie merken, sie haben hier einen Raum, auch so sein zu können und auch, dass vielleicht nicht alles sofort perfekt läuft, aber dass das sein kann.
Vielen Dank. Zu den Widerständen hattest du dich jetzt noch nicht zu Wort gemeldet, Kim. Möchtest du da noch was ergänzen?
Ja, also ich glaube, ich bin so auf so einer Zwischenebene unterwegs, habe ich gerade das Gefühl. Also für mich, ich habe mir das ja auch im Vorfeld überlegt, Also es gibt, es ist sehr abhängig von Orten und Personen erstmal. Ne? Also es hängt sehr davon ab, in welcher Schule bewege ich mich, in welchem im ländlichen Raum, im städtischen Raum und in welchem städtischen Raum und in welchem Stadtteil. Natürlich von den Personen im Seminar, von den Personen, die sozusagen unsere übergeordneten Behörden vertreten. Und was ich glaube, eine Rolle spielt, ich habe es eben schon mal angedeutet, dass es im Moment, wir sind so kurz vor den Landtagswahlen, da spielt Bildungspolitik immer eine riesengroße Rolle. Und ja, und dann gibt es solche Sachen wie eben, sage ich mal, sehr problematische rechtspopulistische Artikel, zum Beispiel in der FAZ. Wir hatten gemeinsam ein Beispiel. Und dann, ja, wie wird damit umgegangen? Ne? Also, oder es gab jetzt hier in Marburg ja diverse ja, queerfeindliche Situationen und Übergriffe. Wie reagieren dann Schulen, Schulleitungen, Schulamt und all die Personen, die verantwortlich sind? Und da nehme ich auch wahr, dass da nicht so eine klare Positionierung da ist aus Angst vor diesem Teil der Gesellschaft. Also ich sage jetzt gar nicht nur mal rechtspopulistische Menschen, sondern auch sehr konservativ, sage ich jetzt mal so vorsichtig denkende Menschen, vielleicht oder so, keine Ahnung. Ja, also das irgendwie... Weil auch gerade diese höheren Stellen, also Schulleitungsstellen an Gymnasien zum Beispiel, politische Stellen sind. Also diese Personen werden auch politisch ausgewählt. Ja, die werden nicht nur nach Kompetenzen ausgewählt oder wenn sie auch nach Kompetenzen ausgewählt werden, manche werden das bestimmt auch, aber also, sondern es sind einfach ganz klar politische Stellen und das, das heißt, Menschen, die sich dann auch vielleicht noch auf dem Weg irgendwie in der Karriere befinden, die sagen auch nicht, selbst wenn sie solidarisch wären, glaube ich nicht, dass sie alle ganz klar in der Öffentlichkeit, und ich kann es morgen in der Zeitung lesen unter Umständen, wie sie dazu stehen. Sondern ich empfinde es so, sie wabern dann sehr herum. Ja? Also sie wollen auch nicht sich der Diskriminierung schuldig machen und diesen Vorwurf bekommen, aber sie wollen auch nicht Klarstellung beziehen. Und das finde ich ein großes Problem.
Okay, mit Blick auf die Zeit. Ich würde noch eine letzte Runde mit der Bitte vielleicht um einen Satz. Ich weiß, das ist herausfordernd. Und dann können wir noch, wenn alle noch geduldig genug sind, ein bisschen Rückfragen aus dem Publikum nehmen. Was wünscht ihr euch für das Thema, über das wir gerade diskutiert haben, für TIN-Perspektiven, Lehramtspraxis und Pädagogik? Ein Satz.
Ich wünsche mir, dass Lehrmaterialien und Schulbücher wirklich umgearbeitet werden, und zwar auf alle Heterogenität-Ebenen, also intersektional, also nicht nur geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Und ich wünsche mir eine curriculare Verankerung der Themenfelder Heterogenität, Diskriminierung und die Vielfalt der Schülerinnenschaft inklusive des Themas im Lehramtsstudium.
Was er sagt. Und
ich wünsche mir Unterstützung und ich wünsche mir die von vielen, vielen Seiten. Ich wünsche mir die von den Eltern, ich wünsche mir die von meinen KollegInnen, ich wünsche mir die von meiner Schulleitung, von meinen AusbilderInnen, von dem Institut, in dem ich angestellt bin. Und ich wünsche mir auch das Recht, souverän dort agieren zu dürfen. Und das, dafür braucht es Strukturen. Und die wünsche ich mir ganz besonders, weil jetzt gerade habe ich immer Angst, kann ich das so sagen? Kann ich jetzt zu der Person gehen und was einfordern? Darf ich das? Mache ich mich damit unbeliebt? Und das ist gar nicht so unbedingt mein Problem, weil in dem Moment, wo das irgendwo steht, und weil da bin ich doch sehr deutsch, wenn es irgendwo schwarz auf weiß steht, dann kann ich das irgendwie einfordern. Und das kann ich gerade gar nicht gut. Und das wünsche ich mir.
Also ich habe mir ein paar Wörter aufgeschrieben. Tatsächlich Unterstützung hast du schon gesagt. Ich wünsche mir Platz und Raum, so, sowohl im wirklichen Raum und Platz, Solidarität, Anerkennung, gute rechtliche Grundlagen oder Richtlinien und Mut vor allem.
Vielen herzlichen Dank schon mal an euch in die Runde. Ich würde jetzt die Aufzeichnung beenden. Dankeschön. Und Ich würde sagen, ist okay, wenn wir noch 10